die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Massenüberwachung ist Realität innerhalb von der Schweiz, wie wir kürzlich gelesen und gelernt haben, aber auch von außerhalb. Wie real die Gefahr ist und was Unternehmen und Behörden dagegen machen können, über das werden wir heute reden. Mein Name ist Reto Vogt und das Gast ist heute Doron Zimmermann, Experte für Cyberbedrohungen und Security Threat Intelligence. Herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank, Reto, für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute meinen Beitrag kann leisten.
Kannst du etwas zu dir erzählen? Für wen schaffst du? Für wen hast du geschafft? Was macht dich zu dem Experten auf diesem Thema?
Ja, also eben, Experte, glaube ich, ist inzwischen ein inflationärer Begriff. Aber ich habe vom Werdegang her im Ausland studiert und promoviert. Ich bin an der Uni Cambridge gsi und bin dann zurück in die Schweiz gekommen, nach dem Abschluss von meinem Doktorat, und habe lange an der ETH geschafft, an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik, wo ich mich vor allem so mit einerseits Fragen wie politische oder rund um die politische Gewalt beschäftigt haben, auch die nachrichtendienstlichen Aspekte da davon. Und danach bin ich in spezialisierte Versicherungsunternehmen gearbeitet, wo Auslandsschweizer gegen politische Risiken versichert hat. Dann hat mich eine späte Berufung ereilt und so bin ich dann zu einer Professur gekommen in den USA, wo ich eben vor allem auch Themen wie nationale Sicherheit und vor allem auch nachrichtendienstliche analytische Prozesse gelernt habe. Von dort aus habe ich dann eben mal das Telefon von einem Freund von mir bekommen aus Bern, der mich gefragt hat, ob ich mich nicht möchte bemühen um einen Job, wo ich das könnte praktizieren, wo ich lehre. Und so bin ich dann zum Stabssicherheitsausschuss vom Bundesrat gekommen, wo ich die Sektion Integrale Lage und Analyse geführt habe, bis zum Runoff vom Stab.
Unter welchem Bundesrat war das?
Also mein administrativ Vorgesetzter war der Herr Maurer.
Okay.
Zu dieser Zeit. Ja, also ich habe im Gesamten, das hat mit der Zirkulation zu tun gehabt. Ich habe für 4 Bundesrätinnen und Bundesräte dürfen arbeiten.
Und was für Themen haben die beschäftigt zu dieser Zeit? Was war da auf dem Tisch denn?
Also ich denke, das, was man in den Medien hat können mitverfolgen konnte, wo ich etwas darüber sagen könnte. Also sicher die Libyen-Krise, Stuxnet war ein Thema gewesen. So bin ich dann ein Stück weit auch zur Cybersecurity oder mehr zur Cybersecurity gekommen, weil ich an der ETH schon recht viel damit zu tun hatte. Verschiedenste andere Themen, sehr ein umfassender Sicherheitsbegriff gewesen. Die Herausforderung war, 17 Ämter innerhalb der Bundesverwaltung plus minus zu koordinieren. Und also in sicherheitspolitischen Geschäft, eben mit dem sehr breiten Begriff von der Sicherheit, und dort eigentlich alle auf die gleiche Ziellinie zu bringen.
Jetzt sind wir schon mit im Thema, eigentlich kann man sagen, wie wenn du die Sicherheit von der Bundesverwaltung oder von der Schweiz, besser gesagt, dann zumal, wo du für eine Bundesschaft hast, mit heute vergleichst. Wie hat sich das verändert in dieser Zeit?
Also da ist vielleicht wichtig anzumerken, damals hatte ich eine Innensicht, jetzt habe ich eine Aussensicht. Also es würde mir schwerfallen, eine analoge, kompetente Aussage zu machen, wie damals, als ich für die Bundesverwaltung geschafft habe. Als Aussenstehender, glaube ich, haben sich verschiedene Themen akzentuiert. Sie sind aber auch klarer geworden. Ich glaube, wir haben damals vor allem irgendwie die Fragmentierung von Sicherheitsrisiken erlebt, im Anschluss vom Kalten Krieg und der ersten Dekade der 2000er. Und in der Zwischenzeit, denke ich, ist fast eigentlich eine Komplexifizierung passiert, wie auch eine Konvergenz von verschiedenen Risiken. Das heisst, es kommen mehrere Risiken zusammen und schaffen eigentlich völlig neue Risiken. Und ich denke, das ist auch, womit viele in der Bundesverwaltung heute mit zu kämpfen haben.
So ein typisches Thema, das sich der Bund mit auseinandersetzt und das auch bei uns, bei Inside IT und die anderen Medien breit gestreut thematisiert worden ist, ist Cloud Computing oder die Public Cloud-Vergabe an 4 amerikanische und 1 chinesische Konzerne. Und wie beurteilst du das? Wie sicher ist eine Cloud? Wie schlau ist es, dass Daten von Behörden auf Server von ausländischen Konzernen gespeichert werden?
Da müssen wir ein bisschen vertiefen, um da eine gescheite Antwort, also einen Teil von einer Antwort können zu finden. Also ich denke in erster Linie, wenn man etwas ins Internet rausgibt, dann ist die Information im Internet. Mhm. Und sie ist in dem Sinn relativ kompromittiert. Wie sehr, wie wenig, ist im Einzelfall zu beurteilen. Aber ich glaube, wir dürfen sagen, mit einer gewissen Sicherheit, es ist kompromittiert. Ja, mal ganz grundsätzlich. Jetzt, wenn man sich vor Augen hält, wem dass man die Information gibt, dann muss man sich immer auch überlegen, wo sind die Unternehmungen domiziliert. Mhm. Also es ist nicht so, als ob Hyperscaler jetzt eben in Bümplitz domiziliert wären, sondern sie sind typischerweise in Redmond und in Seattle und irgendwo auf dem chinesischen Festland domiziliert. Also das ist vielleicht eine weitere Überlegung, die ich sinnvoll finde. Mhm. Das heisst, das, was man mit Rechtsmitteln allenfalls könnte erreichen, wenn es zu einem Datenleck käme, muss man immer vor dem Hintergrund beurteilen. Also wie viel Gewicht hat unser Anliegen in anderen oder ausländischen Gericht.
Ein geringes vermutlich, oder?
Das lasse ich jetzt im Moment offen. Aber okay. Ich denke, es ist einfach der Wert, dass man sich das mal überlegt. Mhm. Und ich glaube, es gibt andere Leute, die mehr wissen als ich über die gängige Rechtspraxis und Gerichtspraxis. Das, was ich aus der öffentlichen Medien kann nehmen, führt mich dazu, zu sagen, dass es wahrscheinlich schwierig ist, mit diesen Anliegen durchzukommen. Das ist mal ein weiterer Punkt. Dann muss man auch sehen, dass mehrere Abkommen auch getroffen worden sind zum Schutz von privaten Daten.
Also das Datenschutzgesetz, meinst du jetzt konkret? Oder?
Nicht nur, sondern ich denke vor allem auch, ich sage jetzt mal so ganz frei, politische Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und dort hat man ja zum Beispiel gesehen, wie das Privacy Shield Thema schlussendlich gescheitert ist. Es ist gescheitert an einem gescheiten Student aus Österreich,
Max
Schrems, genau, wo im Prinzip dort Problem gefunden hat mit dem Abkommen. Und im Anschluss danach hat eigentlich das European Court of Justice befunden, dass wir mit vertraglichen Mitteln können versuchen, gewisse Sicherheit zu gewährleisten. Das sind die sogenannten Standard Contractual Clauses und die Additional Safeguards, also die zusätzlichen quasi Sicherheitsmittel, wo wir aber bis heute nicht wissen, was sie sind oder was sie könnten sein.
Sind das einfach Paragraphen oder ist das, weiss man das?
Meines Wissens nach ist das nie artikuliert worden, was das im Detail bedeutet. Es gibt Interpretationen davon, aber ich kann nicht beurteilen, wie verbindlich das die sind. Und das ist schon mal das erste Problem, weil nämlich, wo das Ganze weitergegangen ist, zum sogenannten European Union Data Protection Board, wie das heisst, haben die befunden gehabt, dass es gegenwärtig keine technologischen Mittel und Möglichkeiten gibt, wie dass man nicht müsste Schlüssel mit einem Hyperscaler teilen müsste, wenn man Funktionalitäten in der Cloud möchte verwenden. Mhm. Also das heisst, selbst nur im Millisekundenbereich müssen die Schlüssel geteilt werden. Auch wenn man ein sogenanntes Third-Party-Key-Management würdet beiziehen, wo man sagen würde, wir nehmen eben
also Drittfirma,
die verschlüsselt,
sozusagen.
Verschlüsselt und die Schlüssel dann auch hinterlegt und die überwacht. Oder? Selbst dort kommen wir nicht um das Problem herum. Mit anderen Worten, wir müssen eigentlich den Schlüssel zu unseren Daten mit dem Hyperscaler teilen. Es sei denn, habe ich mir erklären lassen, wir würden Cloud als reine Storage verwenden, ohne jegliche Funktionalität.
Also eine Dropbox quasi.
Ja, ich weiß nicht, ob das zu anspruchsvoll ist, Dropbox. Also reine Storage, also wirklich Daten ablegen. Oder? Und ich denke, das ist nicht Sinn, Ziel und Zweck von einem Cloud-Service.
Ja, richtig. Ja.
Also das muss man sich einfach vor Augen halten. Und was jetzt das bedeutet, um auf unser Thema zu kommen, ist, was ist das sogenannte Third Country Intercept Risk in der Cloud?
Ja, was, kannst du das kurz in zwei, drei Sätzen erklären, was das ist? Also wir reden nicht vom Cloud Act, sondern es ist etwas anderes, oder?
Ja, richtig.
Also was ist der Unterschied?
Ich tue vielleicht zuerst mal ansetzen bei, was ist ein Third Country Intercept Risk? Mhm. Das ist das Risiko, dass ein Drittstaat auf Daten von einer Unternehmung oder von mir aus auch Privatpersonen in der Cloud zugreift.
Also ein offensiver Hack zum Beispiel oder Spionage oder...
Ich lande vor, wir können nachher noch kurz darauf sprechen, mhm. aber weil ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht irgendwie rhetorisch werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass viele Staaten Gesetze haben, zum Beispiel im Verwaltungsrecht, wo ihnen erlaubt, Daten dürfen abzufangen und zu sammeln. Im Rahmen von einer Auslandnachrichtenbeschaffung. Und ich glaube, das wird auch ein gewichtiger Teil von meinem Argument heute sein, dass es sich eigentlich beim Third Country Intercept Risk in der Cloud nicht um eine juristisch-normative Thematik handelt, also eine Thematik, die man mit Verträgen beilegen kann oder mit Legal Advice, sondern dass es um ein Thema geht, das sich rund um das Thema Auslandnachrichtenbeschaffung dreht.
Kannst du ein Beispiel machen von Ländern, die das Recht haben?
Jetzt, wie ich versprochen habe, Drittstaaten, die versuchen, in der Cloud Informationen abzufangen, machen das auf einer Rechtsbasis. Hm? Du hast den Cloud Act erwähnt. Der Cloud Act ist rein von dem, wie er konzipiert ist, eigentlich mehr für die Strafverfolgung gedacht. Also denk da an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft, oder, wo zum Beispiel im Rahmen Kinderpornografie ermittelt. Ja, also das ist mehr die ganze Law-and-Order-Geschichte. Um deine Frage zu beantworten, jetzt gibt es meistens die sogenannten administrativen oder verwaltungsrechtlichen Bestimmungen, auch Rechtsgrundlagen, um können Nachrichten, Informationen, Daten einfach im Ausland zu beschaffen. Und zwar aus der Sicht des beschaffenden Staates natürlich legal. Aus Sicht des Staates, wo Beschaffung drin stattfindet,
weniger.
weniger. Ja. Genau. Und jetzt, wenn du den Cloud Act schon erwähnt hast, wo eine US-amerikanische Rechtsgrundlage darstellt, könnte ich vielleicht allenfalls zu zwei verwaltungsrechtlichen Grundlagen etwas sagen.
Mhm, gerne, ja.
Das eine ist die sogenannte Executive Order 1233. Das ist eigentlich die Rechtsgrundlage für mitunter auch die National Security Agency. Also das ist die sogenannte Signals and Communication Intelligence Agency. Die beschäftigt sich mit allem, was im Äther ist, was auf den Glasfaserkabel läuft, was über die Wi-Fi läuft. Also es ist eigentlich das kryptologische Institut, wenn man so will, zusätzlich noch zu dem, was ich jetzt beschrieben habe.
Mit den grossen Ohren und aufgesperrten Augen, oder?
Sie, also das britische Äquivalent von ihnen, das ist GCHQ, mhm. das General Communications Headquarters, wo eigentlich plus minus einen analogen Auftrag hat. Also das ist eben gemeinhin, was man Signals und Communications und Electronic Intelligence nennt. Und dann gibt es auch noch eine Rechtsprechung, die heisst FISA. Das ist ein Akronym und das steht für Foreign Intelligence Surveillance Act. Das ist im 1978 ursprünglich eingeführt worden. Man würde es gar nicht denken, vom Ted Kennedy.
Okay.
Und ironischerweise, um genau zu verhindern, dass US-Bürger und Menschen mit Niederlassungsbewilligungen in den USA nicht mehr haben können, von Diensten überwacht werden. Das heisst, man hat einen Prozess eingeführt, wo man sofort hat müssen beim Richter antragen, sogenannte FISCs, also FISA Courts, und einen Antrag hat müssen stellen und sagen, die Zielperson, die würde mir gerne jetzt abheilen, oder wir denken, wir haben ja, mehr als probable cause, also wir haben mehr als quasi einen Anfangsverdacht, wo wir jetzt auf der Grundlage von können eigentlich mit der Überwachung anfangen.
Aber passiert ist jetzt das Gegenteil, wenn ich die richtig verstehe, dass es nachher die USA bemächtigt hat, so Sachen abzuhören, ja, nicht?
Die Absicht, also es ist leider ein bisschen kurvenreiche Geschichte, die jetzt da passiert. Und ich denke, wir haben auch sehr viel Unbeabsichtigtes, was passiert ist. Und immer wieder auch Kurskorrekturen, ja, das muss man schon sagen. Also das nicht um sie zu verteidigen, aber mehr einfach, denke ich, neutral aus der Distanz betrachtet, hat man dann gemerkt, ups, wir sind da vielleicht ein bisschen zu fest abgedriftet in die eine oder andere Richtung, wo sie natürlich selber nicht würden zugeben. Aber was dann sicher passiert ist, ist, dass dann effektiv weniger US-Personen können überwacht werden. Selbstverständlich ist dann der Fokus auf alle Nicht-US-Personen übergegangen. Und was sich auch noch ergeben hat aus dem Ganzen, ist, dass der ganze Bewilligungsprozess, der richterliche Bewilligungsprozess, in den sogenannten FISA Courts, sogenannt quasi in Kamera stattgefunden hat und bis heute in Kamera stattfindet. Das bedeutet unter Ausschluss von der Öffentlichkeit. Was wir haben, ist eine Statistik, meistens ca. ein Jahr, eineinhalb Jahre nachher, wo publiziert wird von US Courts, also von der Website von ihnen. Und dort sehen wir die Anzahl der FISA Anträge. Was wir aber nicht nachvollziehen können, ist die Qualität dieser Anträge. Das heisst, ein Antrag könnte lauten, also bitte nicht persönlich nehmen, wir peilen jetzt den Reto Vogta.
Ja.
Und das ist eine Personalie, die wir abklären wollen, weil wir haben irgendwie das Indiz, dass der in, sag ich irgendetwas, Vorbereitungshandlungen könnte involviert sein. Im Rahmen von, ich weiss nicht, 2 Mannstunden.
Ja.
Okay? Mhm. Oder es könnte sein, dass es eigentlich um ein Thema geht wie PRISM. Das ist ja das Massenüberwachungsprogramm. Der Fall, den du und ich im Vorfeld auch schon diskutiert haben, das war eigentlich der ganze Hostile Takeover von Belgacom.
Ja.
Du magst dich erinnern. Durch British Telecom, wo sich eben die besagte GCHQ, also die britische Signals Intelligence Organisation, eingeklinkt hat und über quasi die Mehrheitsbeteiligung von der British Telecom oder Belgacom sich hätte können einnisten und eine Massenüberwachung durchführen. Jetzt einfach mehr als sinnbildliches Beispiel.
Und da braucht es, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, die Amerikaner wollen mehr überwachen, dann braucht es keinen richterlichen Beschluss oder etwas Ähnliches, sondern...
Doch, also der braucht es. Es braucht unbedingt einen richterlichen Beschluss auf der Basis von FISA. Auf der Basis von Executive Order, kurz EO 12333, nein. Warum? Dort müssen eigentlich 2 Personen eine Freigabe erteilen. Und das ist einerseits der Director of National Intelligence und das ist der Attorney General in den USA.
Okay.
Wenn die 2 Personen quasi das absegnen im Rahmen von EO 12333, ist das in Ordnung.
Aber es geht ja wahrscheinlich weniger um Privatpersonen, sondern mehr um Unternehmen, die eben Daten im Internet in Anführungszeichen wieder geklaut haben, oder nicht?
Ich habe eingangs gesagt, das könnten Unternehmen sein, die Daten in der Cloud haben, oder Privatpersonen, weil sie auch verschiedene Cloud-Dienste für Privatpersonen
haben. Genau.
Oder? Also das Spektrum, das ist eigentlich gross.
Und der Mechanismus ist ja gleich egal, ob es auf eine Privatperson zielt oder auf eine Firma X.
Das kann ich im Einzelfall nicht beurteilen. Ob der, also du meinst quasi den Bewilligungsmechanismus.
Ja, genau.
Der Bewilligungsmechanismus, okay. Ja, der Bewilligungsmechanismus muss quasi pro Ziel eingegeben werden.
Ja.
Ich glaube, es hat Versuche gegeben, das zu pauschalisieren. Und das ist, glaube ich, erkannt worden, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Man muss dazu auch sagen, dass der Umgang mit diesen Bewilligungen zeitweise auch schon konservativer geworden ist. Natürlich immer unter dem Eindruck von politischen Entwicklungen. Also, dass die Leute reagieren ja auch auf ihre Umwelt, oder? Ich würde sagen, grosso modo, Missbrauch ist nicht auszuschliessen. Ich habe den Eindruck, was ich kann erkennen kann, man versucht, verantwortungsvoll damit umzugehen. Nicht zuletzt auch wegen der berechtigten Befürchtung, dass, wenn es mal wirklich ganz letzt geht, dass man dann das Mittel, das Instrument nicht mehr hat.
Ja.
Oder weil, man darf nicht vergessen, auch die 2 Rechtsgrundlagen, die ich jetzt angesprochen habe, werden dafür eingesetzt, zum Beispiel Menschenhandel, Organhandel, Kinderpornografie und andere Themen proaktiv zu unterbinden. Nachrichtenlagen zu schaffen, die es Behörden überhaupt erlauben, einen Menschenhandelring quasi auszuheben. Also das ist wie ein zweischneidiges Schwert. Ja. Was man auch darf sagen ist, ohne das Instrument wäre vieles nicht möglich. Im Guten wie im Schlechten.
Aber genau, es hat ja durchaus auch seine Berechtigung, dass man Akteure im Bereich Kinderpornografie oder Menschenhandel will finden. Das ist ja durchaus legitim, finde ich jetzt. Und wir haben von Amerika geredet und wir haben von Großbritannien geredet. Gibt es andere Staaten, die sich die Berechtigung gegeben haben?
Ja, ich denke, die Volksrepublik China startet nicht nach. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie haben 2017 ein Nachrichtendienstgesetz erlassen, wo sie einen Artikel drin haben, der eigentlich die allgemeine Mitwirkungspflicht konstatiert.
Das bedeutet?
Das bedeutet, dass jede Bürgerin und jeder Bürger von der Volksrepublik verpflichtet ist, nachrichtendienstliche Unterstützung zu leisten.
Also das ist wie ein Staatsangestellter nachher jeder Bürger sozusagen, oder?
Das ist jetzt Interpretationsfrage, was das im Detail bedeutet. Aber was man sicher könnte feststellen ist, einerseits, dass Kritiken an der Volksrepublik durch andere Staaten, meistens westliche Staaten, wenn es um Urheberrechtsschutz geht, wenn es um die ganze Frage Intellectual Property Protection geht, nicht ganz unberechtigt sind. Und dass es auch klar ist, dass China äußerst aggressiv ist im Beschaffen von Auslandnachrichten.
Aber uns geht's, wie wir es vorhin gesagt haben, es gibt einerseits berechtigte Anliegen zur Überwachung, um illegale Handlungen aufzudecken. Dann gibt es noch andere im Bereich Industriespionage. Zum Beispiel, findet das statt?
Also es gibt, wie, jetzt müssen wir vielleicht begrifflich noch mal auseinandernehmen, die Industriespionage wäre quasi eine nichtstaatliche Organisation, also ein Unternehmen, das gegen ein anderes Unternehmen spioniert. Und Wirtschaftsspionage wäre dann quasi die Ebene, wo ein Staat oder eine parastaatliche Organisation oder sogar eine Frontorganisation, die als Unternehmen getarnt ist, im Delegationsprinzip dann für einen Staat Nachrichten beschaffen tut. Also das sind die zwei Ebenen, wo das sicher kann stattfinden. Es geht sogar noch weiter. Ich würde sagen, es ist Peer-to-Peer-Industriespionage, es ist Wirtschaftsspionage, aber es ist auch Wehrspionage. Also wo wir ganz klar im Defense- und im Security-Bereich sind. Und ich denke, zum Teil sind Grenzen auch fließend. Und sie sind fließend, weil Errungenschaften aus der Wirtschaft und aus der Forschung natürlich in die Entwicklung von Waffenplattformen, Sicherheitsmassnahmen reinmünden. Also das ist nicht so absolut klar trennbar. Darum reden wir auch sehr oft von sogenannten Dual-Use-Gütern. Also Güter, die eine zivile wie auch eine militärische Anwendung kennen.
Also jetzt haben wir kurz darauf, was haben wir gelernt. Daten, die in der Cloud liegen, schrägstrich Internet, sind bedroht von allen möglichen Seiten. Mhm. Und jetzt können wir über das Risiko reden. Wie gross ist denn die Chance oder das Risiko, dass das tatsächlich passiert? Wenn ich eine Versicherung bin in der Schweiz, ich gehe in die Cloud oder ich bin Behörde und gehe in die Cloud. Erste Frage, was sind die Unterschiede zwischen Behörde, Wirtschaft, Industrie? Gibt es einen Unterschied? Ja, nein. Und wie gross ist nachher tatsächlich das Risiko, dass meine Daten bedroht sind von verschiedensten Akteuren?
Also, das ist eine relativ umfangreiche Frage. Ich würde dort versuchen anzufangen, wo wir mal kurz den Unterschied zwischen Public und Private anschauen.
Ja.
Und der Unterschied zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich ist vor allem dort zu verorten, wo es für öffentliche Verwaltungen eine höhere Sorgfaltspflicht gibt als für private Unternehmen. Ich denke, man kann sich das auch vor Augen halten, das sind öffentliche Institutionen, die Steuergelder verwenden, sind somit besonders oder in besonderem Maße verpflichtet, Sorgfalt walten zu lassen und entsprechend Abklärungen zu treffen. Und ich denke, dass es absolut angebracht ist, dass sich öffentliche Verwaltungen von der Journey in the Cloud noch stärker mit dem Thema auseinandersetzen würden, als jetzt das vielleicht kommerziell getriebene private Organisationen würden machen. Also das einfach mal ganz allgemein. Dann denke ich zum Risiko, das du angesprochen hast. Ein grosses Risiko ist meiner Meinung nach gerade in der Schweiz das Framing des Problems. Also, wie schauen wir das Problem an?
Wie ist der geframed im Moment?
Ich habe den Eindruck, und lasse mich aber da gerne korrigieren, ich habe den Eindruck, dass der Diskurs sehr stark rund um das Thema normativ-juristisches geht.
Also der Cloud Act, wo wir darüber geredet haben zum Beispiel?
Nicht einmal der Cloud Act, sondern dass man im Prinzip könnte sagen, Datenschutzbestimmungen in der Schweiz und in der EU besagen Folgendes. Darum ist das irgendwie eine adäquate Reflexion von der Realität. Mhm. Und da muss ich sagen, angesichts von der Tatsache, von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, also von den Rechtsgrundlagen in den USA und in China, von Organisationen in Großbritannien, in den USA und in China, wo wir ja wissen, dass es verwaltungsrechtliche Bestimmungen gibt, wo sie ermächtigen können, Auslandnachrichten zu beschaffen, scheint mir das absurd.
Ja.
Also es scheint mir absurd, dass wir so legalistisch unterwegs sind in unserer Diskussion zu dem Thema, wenn eigentlich die Erkenntnis müsste sein, dass es sich zentral um das Thema von der Auslandnachrichtenbeschaffung handelt und nicht um etwas, das man mit Verträgen regeln kann. Und darum bin ich auch äußerst skeptisch, wenn Hyperscaler sagen, wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, eine European Cloud oder wir haben irgendwie eine Swiss Cloud oder was auch immer geschaffen, dann habe ich wirklich eine schwere Zeit, um mich davon können zu überzeugen, dass das nicht irgendwie eine Marketingmassnahme ist.
Also warum? Das hilft dir nicht einmal beim Cloud Act? Ein europäischer oder ein Schweizer Standard?
Ja.
Also geschwiegen der vom grossen Ganzen, wo wir jetzt darüber geredet haben, oder?
Also da hast du völlig recht. Also eben, meine einzige Unterscheidung, Reto, war, dass ich gesagt habe, der Cloud Act hat eigentlich mehr einen Strafverfolgungscharakter.
Genau.
Oder? Aber selbstverständlich hast du recht, wenn du sagst, dass man auch im Rahmen von dem könnte Auslandnachrichten beschaffen. Der grosse Unterschied ist eigentlich der, dass es für Ausführungen von Beschaffungsaufträgen im Rahmen des Cloud Act sogenannte Subpoenas braucht. Oder? Und dass das im Rahmen von EO 1233 und teilweise auf EISA nicht nötig ist. Mhm. Also meine Testfrage ist eigentlich die, wenn ich jetzt würde ich mit dem Vertreter von einem Hyperscaler reden, würde ich die Frage stellen, sind ihr bereit, mir eure Sicherheit Politik offen zu legen, transparent, dass ich nachvollziehen kann, wie ihr meine Daten schützt. Und zwar hätte ich das gerne im Detail. Oder? Und das ist eine rein rhetorische Frage, weil die Antwort darauf ist nein, machen wir nicht. Mhm. Und die zweite Frage, Testfrage, die ich dann hätte, ist, wenn bei euch zum Beispiel in Seattle oder Redmond oder auf dem chinesischen Festland irgendwo Behörden einläuft mit einem Subpoena im Rahmen des Cloud Act oder eben ohne Subpoena einläuft und sagt, ihr seid verpflichtet, uns zu unterstützen, würdet ihr dann Nein sagen? Und das ist auch eine rein rhetorische Frage. Ich denke, die Frage ist durchaus berechtigt, aber die Antwort sollte eigentlich für die meisten klar sein. Und genau das charakterisiert das Risiko. Ja, das ist per se das Risiko. Also man begibt sich in eine Situation, in wo man etwas weiss. Und jetzt kommt natürlich die nächste Frage auf, im Zusammenhang mit den sogenannten Sorgfaltspflichten. Oder? Jetzt, wenn man ja das weiss, sagt ja sogar unser Gesetz, du bist irgendwann mal nicht mehr in der Grobfahrlässigkeit, sondern wenn du wieder besseren Wissens handelst, dann bist du eigentlich im Eventualvorsatz. Mhm. Also ich kann nicht beurteilen, wenn die Grenzen jeweils überschritten werden, oder was da die Eskalationsgrenzen sind. Oder? Aber was ich für mich persönlich kann feststellen ist, wenn wir das alles könnten wissen, also wenn es möglich ist für uns, um das aus öffentlichen Quellen zu erfahren, was ich jetzt mit dir darüber geredet habe, dann sollte es wahrscheinlich im Rahmen von einer Aufarbeitung von einem Vorfall, von einem Ereignis, ziemlich sicher dazu kommen, dass die Fragen gestellt werden.
Ja. Jetzt gibt es zum Thema Risiko. Bewertung und andere Methoden. Der Rechtsanwalt David Rosenthal hat eine gemacht. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen wie eine gewisse Statistik, die dahinter ist, wo er sagt, zu so und so viel Prozent sind deine Daten in Gefahr und so viel Prozent sind sie sicher. Du kennst die Methode. Was ist deine Meinung dazu?
Auf der ersten Ebene würde ich sagen, es geht wieder um das Framing-Problem. Mhm. Meiner Meinung nach ist es nicht eine normativrechtliche Frage. ich glaube, das ist am Problem vorbei diskutieren. Meiner Meinung nach geht es ganz klar um das Thema von der Auslandnachrichtenbeschaffung, respektive von den Bestimmungen von Rechtsgrundlagen in den verwaltungsrechtlichen Grundlagen von der Auslandnachrichtenbeschaffung. Das ist mal vielleicht a priori das, was ich dazu sagen kann. Mhm. Das System, das ich gesehen habe zur Beurteilung des Risikos, denke ich, ist sicher gut durchdacht. Setzt aber einfach meiner Meinung nach eben genau, oder setzt, wie soll ich sagen, den Fokus am falschen Ort an.
Ja.
Also wenn wir vorher gehört haben, was sogar auch das EU Data Protection Board gesagt hat, also dass es eigentlich im Moment keine technologischen Möglichkeiten gibt, zum Schlüssel in der Cloud nicht zu teilen, dann handelt man wieder besseren Wissens.
Dann müssen wir noch kurz über die Alternative reden. Wenn jetzt eine Firma oder eine Behörde zu dir kommt und fragt, was soll ich denn meine Daten her tun? Im Internet, in der Cloud, gibt es die Risiken, die wir jetzt ausführlich darüber geredet haben. Was ist die Alternative? Selber on-prem ist ja auch nicht zwingend sicher.
Das ist sicher richtig, was du sagst. Es ist eine Verlagerung von Sicherheitsproblem. Der Unterschied zwischen Cloud und On-Prem. Aber einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass wenn Daten lokal gebunden sind, mit allen Risiken, die das mit sich bringt, dann sind Daten schon mal nicht in einem virtualisierten Raum auf der ganzen Welt. Mhm. Oder weil auch ein Hyperscaler, ein Cloud-Provider, der international schafft, schafft nach ökonomischen Prinzipien. Das heisst, die Daten liegen jeweils dort, wo es am günstigsten ist, um sie aufbewahren. Das heisst, du hast sehr viel Data in Transit. Mhm. Data in Transit heisst auch wieder erhöhte Möglichkeit für Man-in-the-Middle-Attacks. Nicht, dass Data at Rest weniger gefördert wäre. Ich sage einfach, es ist eine Akzentuierung von dem Risiko aus kommerziellen Gründen. Eine On-Prem-Lösung hat ganz wenig Vorteile, oder? Und ist eigentlich antiquiert. Mhm. Aber es hat rein aus der Perspektive vom Sicherheitsrisikomanagement komparative Vorteile. Und ich würde sagen, das eine ist Manageability. Also mit allen Nachteilen, die ich eingehe, bin ich immer noch in der Lage, in einem, ich sage, geschlossenen Tier 3, Tier 4, als Tierstandard, Rechenzentrum, ich denke jetzt da zum Beispiel als SWIFT-Rechenzentrum oder im Thurgau, kann ich eine Kombination von physischer Sicherheit mit logischer Sicherheit eher überschaubar gestalten. Also ich habe weniger Informations- und Kontrollverlust. Ich habe dafür sehr hohe Aufwände beim Schutz und bei den Schutzmassnahmen. Also das ist eine Erwägungssache in letzter Konsequenz. Ich wäre einfach nicht bereit zu sagen, Cloud ist abschliessend und zwingend in jedem Fall immer die beste und ausschließlich die beste Lösung. Wie wir gesehen haben, wir haben fehlende Transparenz von den Cloud-Provider oder, bezüglich ihrer Schutzmassnahmen. Wir haben fehlende Commitments von ihnen. Und wie wollen sie die Commitments auch abgeben? Das wäre widerrechtlich, oder? Dass sie im Staat, wo sie domiziliert, sagen würden, nein, wir kommen eurer Aufforderung nicht nach, Nachrichten zu beschaffen, selbst wenn das ein paar von unseren Kunden tüpft. Oder das wäre, wie wenn wir in der Schweiz einer Gerichtsvorladung nicht würden Folge leisten.
Ja. Wenn man jetzt versucht, so eine ideale Welt zu zeichnen, sage ich mal, wenn ich mit verschiedenen Leuten draussen rede, mit Anbietern, mit Anwendern, mit Unternehmungen und so weiter, sagen eigentlich die meisten, der Trend geht Richtung Hybrid. Also sprich, man klassifiziert seine Daten, ein Teil ist on-prem lokal, ein Teil ist public-private und ein Teil ist public. Und das ist das, was der Bund vorhat mit der Swiss Government Cloud, ein dreistufiges Modell. Ist das der richtige Weg in deiner Wahrnehmung?
Es ist ein guter Weg. Es ist ein differenzierterer Weg als Entschuldigung, wenn ich mich jetzt da vielleicht ein bisschen rhetorisch dazu äußere, eigentlich dieser Hysterie von der Journey in the Cloud quasi ergibt. Ich denke, es ist gut, dass es differenziert ist in dem Sinn, dass wir schon mal Risikoklassen definieren für unsere Daten, also dass wir ein Data Governance Modell haben, wo wir sagen, das sind Daten, die wir nicht kompromittieren dürfen. Oder? Weil da steckt ja auch eine Realisation dahinter. Nämlich das, was ich eingangs gesagt habe. Ist die Information einmal im Internet draussen, ist sie draussen.
Ja, genau.
Oder? Und einfach die Kompromittierungswahrscheinlichkeit ist sehr viel höher, als wenn sie das nicht ist. Ich denke, sind alle gescheit genug, dass sie das verstehen. Mhm. Oder? Vor allem, wenn auch die Aussage vom EU Data Protection Board so wirklich zutrifft, dass es eben keine Möglichkeit gibt, im Moment Schlüssel nicht zu teilen. Also ich finde das ein gescheites Modell. Ich denke, eine weitere Option sind auch kleine Unternehmungen in der Schweiz, einen kleinen Cloud-Service anbietet, wo aber quasi Datensouveränität verspricht und gewährleistet. Also im Versprechen ist das Gewährleisten. Mhm. Ob es so ist oder nicht, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber das ist, was sie sagen, dass sie können. Mit anderen Worten, was das bedeutet, ist, wenn ich denen ihren Cloud-Service verwende, dann habe ich vielleicht nicht alles das, was ich bei grossen Hyperscaler habe. Aber was ich habe, ist das Gewähr, dass meine Daten in der Schweiz bleiben. Sie verlassen das Schweizer Territorium nicht. Sie gehen nicht, auch nicht im Millisekundenbereich auf Deutschland. Mhm. Oder auf Österreich oder auf Italien oder weiter weg. Sie bleiben innerhalb der Schweizer Grenze. Ob das ein Intelligenzmodell ist, wird sich weisen müssen. Ich denke, es gibt Pioniere, die jetzt das versuchen. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Zwischenschritt könnte sein.
Auf welchem, oder zu welchem Ziel der Zwischenschritt? So?
Dass man irgendwie eine Lösung findet, wie dass man kann Daten verfügbar machen kann, für viele Mitarbeitende zum Beispiel, zuverlässig, ohne das müssen in einer On-Prem-Lösung zu machen. Während man aber nicht so weit geht, dass man es würde international virtualisieren.
Also es braucht einen Zwischenweg halt, oder?
Das ist das Modell.
Ja. Genau.
Ich kann nur sagen, da gibt es jetzt kleine, also im einen Fall, den ich kenne, ist das ein Start-up gewesen. Im anderen Fall ist das, glaube ich, irgendwie ein Teil von einer Leistung, die ein Internet-Provider anbietet.
Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift auf deinem Karriereweg. Wir sind beim Bundesrat geblieben stehen und sind voll ins Thema rein. Was hast du nach deiner Tätigkeit für die Schweiz, für den Bundesrat gemacht?
Ich bin zu der Swissgrid gearbeitet. Das ist im Prinzip der nationale Starkstromübertrager und somit die kritischste Infrastruktur von der Schweiz. Dort durfte ich einmal mehr mit einem Stuxnet-bezogenen Thema arbeiten. Danach war ich bei einer Informationssicherheitsboutique tätig und dann auch im Einzelmandat. Ich bin über das Einzelmandat dann eigentlich zum Hankus gekommen und bin Chef Security und Safety geworden bei Postmail. Das ist eine Abteilung von der Schweizerischen Post. Und danach bin ich eigentlich für mich eben spannendes, aber nicht ganz einfaches Mandat bei der Huawei gearbeitet, als Sicherheitsmensch und bin dann von dort aus eigentlich über Lehre an der Hochschule zu der Pragmatika gekommen, wo ich jetzt tätig bin. Und Pragmatika ist ein kleines Unternehmen, wo mitunter auch im Bereich Security schafft.
Also Consulting vor allem?
Das ist Beratung, ja.
Und das Huawei-Mandat war spannend, weil du direkt oder indirekt mit der Volksrepublik China zu tun gehabt hast. Kann man das so sagen oder ist das zu zugespitzt?
Ja, das ist vielleicht schon ein bisschen akzentuiert. Ich denke, Huawei versteht sich selber als international tätige Firma. Für mich war es spannend, weil es eigentlich ein bisschen kontraintuitiv war, das Mandat. Ich habe das auch unter gewissen Voraussetzungen akzeptiert und wo sich dann die nicht haben realisieren lassen, oder habe ich schlussendlich dort müssen, eingestehen, dass es nicht mehr weitergehen kann. Weil mein Verständnis ist, ich bin eigentlich da, um einer Firma weiterzuhelfen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass das nicht geht und dass es nicht an mir liegt, dann ist es wohl besser, dass man auch etwas Neues ausprobiert.
Eine spannende Karriere und ein spannendes Gespräch. Danke vielmals für den Besuch.
Danke dir, Reto.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, merci vielmals für das Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an redaktion@insight-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.